Ich wurde schon begrüßt von jemandem, der mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich schon weiß, dass es ein sehr sensibles Thema ist, was ich heute Morgen behandle. Da muss ich sagen, ja, ich weiß das. Und es ist vielleicht gut, wenn das jemand aus dem Ausland macht. Der Hintergrund ist folgender für diese Predigt. Ich habe Anfang Juli aufgrund der aktuellen Situation beim Thema Ehe für alle in Deutschland spontan eine Predigt in der FG Bregenz gemacht, habe sie etwas aktualisiert, auch noch mit Daten aus der Schweiz versehen. Und heute geht es also darum, Ehe für alle, was ist die aktuelle Situation, um was geht es eigentlich, was sagt die Bibel zum Thema. Diese Punkte sollen uns da leiten, Ehe für alle, was ist die aktuelle Situation? Bei diesem Punkt geht es darum, hinzuhören, was Menschen, auch Politiker, zu diesem Thema sagen und wie sie darüber denken. Und es soll ganz kurz die rechtliche Situation in Europa dargestellt werden. Und da möchte ich ganz straff durchgehen, damit mir die Zeit nicht davonläuft. Es wird viele Zitate geben. Ich bitte um Nachsicht. Das Ziel in diesem Teil ist, einfach in diese ganze Thematik hineinzukommen und zu verstehen, welche Überlegungen, Argumente, Gedanken sind denn heute in der Gesellschaft. Ich beginne ganz aktuell. Wir haben in Österreich ja in ein paar Wochen eine Wahl. Und da ist am Freitag in der Nachrichtensendung ZIP berichtet worden, wie Vertreter der politischen Parteien zu Ehe für alle stehen. Hören Sie doch einmal hin.
Eine Menge Wahlkampfsplitter also, da kann man zuweilen noch einmal den Überblick verlieren. In unserer Themenserie zur Wahl versuchen wir daher, zu jeweils einem Thema die Positionen aller Parteien zu beleuchten.
Widmen wir uns heute gleichgeschlechtlichen Paaren. Die Ehe steht diesen Paaren in Österreich ja nicht offen. Wer das ändern will und wer dagegen ist, dem ist Matthias Schaum heute nachgegangen.
Männer, die Männer heiraten, Frauen, die Frauen das Eheversprechen geben. Was in katholischen Ländern wie Irland oder Spanien genauso möglich ist wie in Südafrika oder Kolumbien, ist in Österreich nicht erlaubt. Die gleichgeschlechtliche Eheschließung mit den gleichen Rechten. In Österreich kann man sich verpartnern. Erst nach mehreren Urteilen der Justiz wurde das Namensrecht angepasst und unter bestimmten Umständen die Adoption ermöglicht. Den Freiheitlichen geht das alles viel zu weit.
Wir sagen da sehr wohl, dass die Adoption etwas ist, wo wir schon natürlich Vorbehalte haben. Denn in der Regel hat ein Kind das Recht auf beide Elternteile. Und dieses Kinderrecht hat im Mittelpunkt einer Gesellschaft zu stehen, nämlich das Recht des Kindes auf Mutter und Vater.
Eine Ehe für alle wünschen sich hingegen Grüne und Neos.
Ich verstehe den Widerstand in der ÖVP ja wirklich nicht, denn Ehe für alle, das kostet nichts, das schadet niemandem und es werden sich ganz viele Leute darüber freuen.
Also natürlich, Ehe für alle ist für uns eine Selbstverständlichkeit, auch aus meinen christlich-sozialen Wurzeln. Ja, dass ich sage, dort wo Menschen in Liebe zueinander Verantwortung füreinander übernehmen, dort soll der Staat sagen, wunderbar.
Eine Unterscheidung zwischen Ehe und eingetragener Partnerschaft hält SPÖ-Kanzler Christian Kern für unverständlich. Niemandem sollte vorgeschrieben werden, wen er zu heiraten und zu lieben habe, deshalb bekenne er sich zur Ehe für alle. Die eingetragene Partnerschaft samt Adoptionsmöglichkeit hält ÖVP-Chef Sebastian Kurz für ein gutes Modell. Dass man in der Begrifflichkeit zur Ehe unterscheidet, ist legitim.
Könnte es sein, dass in der Schweiz ähnlich argumentiert wird? Könnte das sein? Ich vermute das mal. Genauso wie in Deutschland. Die Argumente ähneln sich sehr. Ich möchte eine Aussage herausgreifen von der Ulrike Lunacek, die Chefin der Grünen Partei. Ich verstehe den Widerstand in der ÖVP ja wirklich nicht. Denn die Ehe für alle, das kostet nichts, das schadet niemanden und es werden sich ganz viele Leute darüber freuen. Möglicherweise irrt Frau Lunacek und Ehe für alle könnte einen hohen Preis haben und vielen Menschen schaden. Das werden sie aber erst danach merken. Möglicherweise auch deutlich zeitverzögert zum rechtlichen Ja zur Ehe für alle. Wo sie aber ganz sicher recht hat, ist, es werden sich ganz viele Leute darüber freuen. Da hat sie recht. In Deutschland war das so, als das so aktuell wurde, juhu, sie haben Ja gesagt. In den Medien war zu lesen, kaum verwunderlich, dass insbesondere die Oppositionsparteien im Landtag die Ehe für alle begrüßt haben. So sagte SPD-Landesvorsitzende Natascha Kohnen, das sei ein guter und historischer Tag. Eine Diskriminierung von Menschen findet endlich ein Ende. Das volle Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare gehöre zu einer modernen, demokratischen und offenen Gesellschaft, so Kohnen. In Europa ist eine klare Linie zu erkennen. Diese Staaten haben Ja gesagt zur Ehe für alle. Hier gibt es eingetragene Partnerschaften. Da verbietet die Verfassung gleichgeschlechtliche Ehen und hier gibt es keine rechtliche Anerkennung. Wenn man nach Amerika schauen würde, Nordamerika, Südamerika, da ist durchgehend ein Ja zur Ehe für alle. In Afrika eher nein. In Osteuropa verbieten die Verfassungen gleichgeschlechtliche Ehen in einigen EU-Staaten, zum Beispiel in Polen oder Slowakei. Geografisch dazwischen liegen zehn weitere EU-Staaten, in denen es eine eingetragene Partnerschaft gibt, in Österreich seit 2010. Trotzdem, sagt Politikwissenschaftlerin Birgit Sauer von der Uni Wien im Ö3-Interview, ist Österreich im Europavergleich ein konservatives Land und darauf setzen manche Parteien. Da vertritt die ÖVP schon eine Klientel, die sehr traditionell ist. Und es gibt allmählich Veränderungen, aber Österreich ist da einfach auch langsamer als andere europäische Länder. Die Bevölkerung ist da vielleicht schon liberaler als die Politik. Also zum Beispiel gibt es eine Europarometer-Umfrage von 2015, die zeigt, in Österreich sind doppelt so viele Menschen für die Eheöffnung als dagegen. Also eine Mehrheit von über 60% sagt Ja zur Ehe für alle. In der Schweiz 69% sagen Ja oder eher Ja zur Ehe für alle. 25% sagen Nein oder eher Nein, da gibt es Abstufungen. Und 6% sind sich unschlüssig. Und wie in Deutschland und Österreich sind hier natürlich auch die Parteien ähnlich gelagert. Die größte Bejahung ist bei den Grünen und so weiter und so fort. Das ist die Situation in der Schweiz. Noch ein paar Zitate, worum es bei Ehe für alle geht und wie Menschen da argumentieren. Im Institut Ehe und Familie wurde veröffentlicht am 5.7.2017. Die Kritik am Bundestagsvotum für die Ehe für alle in Deutschland hält an und die Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Entscheidung wachsen. Zeitungsberichten zufolge verweisen Fraktionschef Volker Kauder, CDU und CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeld auf das Grundgesetz und zweifeln die Verfassungskonformität des Beschlusses an. Die höchstrichterliche Rechtsprechung definiert Ehe als Gemeinschaft von Mann und Frau, sagt Hasselfeld. Denn daraus gingen Kinder als Keimzelle der Gesellschaft hervor. Auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière hält eine Verfassungsklage für potenziell erfolgreich. Übrigens ist es so, dass beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wird anerkannt, dass es ein Menschenrecht auf Ehe gibt. Aber hier wird ausdrücklich gesagt, nur zwischen Mann und Frau. In Österreich hat sich nach Manfred Heimbuchner von der FPÖ auch Landeshauptmann Markus Wallner, ÖVP, in der ORF-Pressestunde am 2.7. klar positioniert. Demnach sei der Begriff Ehe reserviert für die Verbindung von Mann und Frau. Wallner gesteht zu, das ist der Vorarlberger Landeshauptmann, dass es noch einige Diskriminierungsbestände gegenüber gleichgeschlechtlichen Partnerschaften geben könne, die abgeschafft gehörten, aber der Staat habe ein Urinteresse an der Zeugung von Kindern, weshalb der Schutz von Ehe und Familie gleichermaßen ein Überlebensinteresse darstelle. Daher soll es auch bei der derzeitigen Definition bleiben, eingetragene Partnerschaft und Ehe als zwei unterschiedliche Rechtseinrichtungen. Als letztes nochmal ein Zitat, auch von der Seite Institut Ehe und Familie. Auch Stefanie Merkens vom Institut für Ehe und Familie macht sich in der Wochenendausgabe der Kleinen Zeitung vom 2.7.17 für den Begriff Ehe stark und räumt gleichzeitig mit den Hauptargumenten der Ehe für alle Befürworter auf. Unter dem Schlagwort gleiches Recht für gleiche Liebe, wie falsch ist das denn, bringt die Juristin vor, dass es beim Rechtsinstitut der Ehe gar nicht um Liebe gehe, sondern um die Verbindung von Mann und Frau zur unzertrennlichen Lebensgemeinschaft. Auch sei diese Verbindung, oder auch Liebe genannt, nicht das Gleiche wie die Verbindung gleichgeschlechtlicher Personen, da nur aus ihr die nächste Generation entstehen könne. Und schließlich wären eingetragene Partnerschaften und Ehen sowieso schon weitgehend gleichgestellt. Die Ehe habe es schon gegeben, bevor sie als Rechtsbegriff eingefangen wurde. Tatsächlich sei der Begriff Ehe daher reserviert, wie Wallner sagt. Ich stimme daher nicht, dass durch eine eventuelle Öffnung der Ehe für alle nichts genommen werde. Im Gegenteil, laut Merkens würde der Sprache nicht nur ein Begriff, sondern auch die Möglichkeit genommen werden, eine vielschichtige Beziehung mit einem Wort auf den Punkt zu bringen, eine nicht uneffektive Vorgehensweise Andersdenkende zum Schweigen zu bringen. Das sind so ein paar Schlagworte, ein paar Zitate aus Politik, Öffentlichkeit, Argumente zum Thema Ehe für alle. Zusammengefasst könnte man das etwa so sagen, es wird argumentiert, gleiches Recht für gleiche Liebe, Schluss mit der Diskriminierung von Schwulen und Lesben, Ehe für alle gehöre zu einer modernen, demokratischen und offenen Gesellschaft und man höre und staune, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, sagen Politiker, dass sie aufgrund ihrer christlichen Werte für Ehe für alle sind. Und andere. Wir stehen also vor der Situation, dass Ehe, so wie sie bis heute verstanden wurde, ein Mann, eine Frau gehen einen Bund fürs Leben ein. Es entsteht eine ganz neue Situation und sie können Kinder bekommen. Das ist dieser traditionelle, alte Begriff für Ehe. Und wenn man von Ehe spricht, dann ist ganz klar, was gemeint ist. Bis heute. Und jetzt gibt es massive Bewegungen und Kräfte, die einfach uns weismachen wollen, das ist konservativ, das ist traditionell, das ist diskriminierend und die anderen Liebenden und die Ehe für alle wird in letzter Konsequenz als etwas, was eigentlich schlecht ist, was viel zu eng ist, was zu eingrenzend ist, bezeichnet. Jetzt, wenn man hier genauer hinschaut, welche Bewegungen greifen denn die Ehe in der traditionellen Sicht an, dann wird es ganz eindeutig. Es geht um die sogenannte Genderbewegung, Gender Mainstream. Sie haben sicher schon was gehört. Da ist eigentlich dieser ganze Ursprung, wo mit enormem Druck, mit vielen Finanzen versucht wird, die Ehe zu öffnen, aber dabei will man nicht stehen bleiben. Und viele folgen diesen Argumenten, die im ersten Moment eigentlich recht menschlich, tolerant, verständlich klingen, ohne zu wissen, was eigentlich das Ziel dieser Bewegung ist. Und wir erleben heute einen solchen Druck, endlich doch dieser Sache zuzustimmen, nicht so borniert und von vorgestern zu sein. Endlich das, was so für so viele Menschen, 70% in der Schweiz sind eher dafür. Da muss man doch Ja sagen. Warum tut ihr so blöd und seid immer noch dagegen? Schadet niemand, kostet nichts, viele freuen sich. Als ob Ehe eine billige Ware wäre. Und als ob man wirklich nichts zu verlieren hätte. Daniel hat mir einen Zeitungsausschnitt gegeben, der zeigt, wie enorm der Druck in der Gesellschaft weltweit ist, sich doch zu öffnen und andere Lebensformen und Identitäten, sexuelle Identitäten doch endlich eine Plattform zu geben. Da steht, was ist das für eine Zeitung? Im St. Galler Tagblatt, vor einigen Tagen, diese Woche. Transgender-Jesus-Theaterstück verboten. In Brasilien hat ein Gericht die Aufführung eines Theaterstücks verboten, weil darin ein Transgender-Jesus mitspielte. Das Stück verletze die christliche Würde und mache Jesus Christus lächerlich, heißt es in der Urteilsbegründung. Das Theater will gegen das Urteil Einspruch einlegen. Das Stück »The Gospel According to Jesus, Queen of Heaven« wurde 2006 von der englischen Transgender-Autorin Jo Clifford geschrieben. Seither wurde es auch in Kirchen aufgeführt, um damit für Toleranz und Integration zu werben. Das jüngste Verbot hat in den Medien und in sozialen Netzwerken eine Protestwelle ausgelöst. Um was geht es eigentlich? Ehe für alle. In einem ersten Schritt heißt es, Leute, öffnet doch die Ehe für alle. Das nicht zu tun ist, hab's aufgezählt. Warum sollen nicht zwei Männer auch eine Ehe, die Institution Ehe bekommen? Warum sollen nicht zwei Frauen, Lesben und Schwulen, Ehe eingehen können? Und er sagt immer, das Thema mit Kindern, die kann man ja adoptieren und Frauen haben den Vorteil, die können sich das schon irgendwie beschaffen. Ja, entschuldigt. Frauen haben den Vorteil, sie können Mütter werden. Männer können das nicht. Die Frage stellt sich aber, wird es dabei bleiben? Wenn man die Hintergründe sieht, wenn man die Ziele sieht, die diese Bewegungen haben, wird sich das ausweiten? Wohin geht das Ganze? Wer sagt denn nicht, wenn ich das öffne, dass Ehe plötzlich auch für zwei, drei, also für mehr Personen geöffnet. Warum sollen denn nicht drei eine Ehe leben? Warum sollen denn nicht Verwandte Ehe leben? Warum sollen denn nicht Ehe geöffnet werden für Kinder und Erwachsene? Das ist sehr realistisch. Wer das öffnet, der geht dieses Risiko ein. Und die Bewegungen, die hinter der Öffnung der Ehe für alle stehen, die wollen das. Und das sollte man einfach wissen. Es geht nicht um modern und all diese Schlagworte, es geht gar nicht um diese Dinge. Es gibt eine Bewegung, die will eine totale Revolution in diesem ganzen Bereich Ehe. Ihr habt in der Schweiz eine sehr gute Einrichtung oder Stiftung, Zukunft CH. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Geht doch bitte mal ins Internet, schaut doch mal ein bisschen nach. Die haben sehr wertvolle Broschüren, unter anderem eine kurze Broschüre zu dem Thema Plädoyer für die Ehe. Diese Broschüre hat einen riesigen Vorteil. Hier werden Ergebnisse von Forschung und von Bereichen erwähnt und die Quelle wird angegeben. Man kann das überprüfen. Und sie arbeiten total seriös. Und was für uns als Christen auch eigentlich eine großartige Sache ist, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber sie wenden gar nicht so sehr die Bibel, sondern sie nehmen aus der Forschung heraus Informationen und sagen, Leute, Ehe, wie wir sie bis jetzt kennen, ist das Beste, die beste Form des Zusammenlebens mit all den Schwierigkeiten und Problemen, die es in Ehe geben kann. Selbstverständlich gibt es das auch. Und hier heißt es unter anderem, objektive Unterscheidungskriterien, die eine Beziehung erfüllen muss, um als Ehe anerkannt zu werden, werden abgelehnt oder so sehr ausgedünnt, dass eine Abgrenzung zwischen der Ehe von Mann und Frau und anderen Formen des Zusammenlebens nicht mehr möglich ist. Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer warnte 2015 vor dem Folgen einer Öffnung der Ehedefinition. Wenn wir diese Definition öffnen in eine auf Dauer angelegte Verantwortungspartnerschaft zweier erwachsener Menschen, sind andere Forderungen nicht auszuschließen, etwa eine Heirat unter engen Verwandten oder von mehr als zwei Menschen. Gezielter Angriff auf die Ehe, nicht wenige Stimmen erachten schon heute die homosexuelle Ehe nur als Zwischenschritt zur Anerkennung polyamorer Lebensformen als Ehe. Andere verfolgen offen das Ziel, die Institution Ehe zu destabilisieren. Die amerikanische Philosophieprofessorin Elizabeth Brake fordert die heterosexuelle Monogamie als Lebensart zu denormalisieren. Volker Beck, Bundestagsabgeordneter Grün und Lobbyist für die Homo-Ehe in Deutschland, sagt ganz offen, was er von sexueller Treue hält. Ich finde, es kommt auf soziale Treue an. Sich voneinander zu entscheiden, aufeinander verlassen zu können, die Frage, ob mal jemand mit einem anderen ins Bett geht, ist zweitrangig. Die amerikanische Genderaktivistin Graf begrüßt, dass die Ehe dank einer Anerkennung gleichgeschlechtlicher Verbindungen fortan für sexuelle Wahlfreiheit steht und für die Entkoppelung von Sex und Babywindeln. Für einige Autoren dient die Anerkennung der homosexuellen Partnerschaft als Ehe sogar ausdrücklich der Trübung und Schwächung dieser Institution. Die linke Politikaktivistin Ellen Wills schrieb 2004, homosexuelle Beziehungen, eheliche Legitimation zuzugestehen, bringt eine Revolte mit sich, die auf das Herz der Institution selbst zielt. Und die russische Aktivistin Mascha Gessen formuliert noch aggressiver: Zum Kampf für die Homo-Ehe gehört generell auch, dass wir nicht die Wahrheit darüber sagen, was wir tun werden, wenn wir sie erst haben. Denn wir lügen, wenn wir behaupten, dass sich die Institution Ehe nicht verändern wird. Die Institution Ehe wird und muss sich verändern. Ich glaube nicht, dass es sie überhaupt geben sollte. Das sind die Zukunftsvisionen der Bewegungen, die Ehe für alle so massiv vorantreiben. Eigentlich geht es darum, dass was heute normal ist in dem Sinn, zu denormalisieren. Das ist eigentlich schlecht, eingrenzend falsch. Wir müssen uns öffnen und erweitern. Kurzer Einschub, was in manchen Fällen die Gesetzgebung beeinflusst. In der Gesetzgebung ist es oft so, wenn bei der Bevölkerung wenig Zustimmung ist, wird ein Nein gesagt. Wenn die Zustimmung zunimmt, wird Ja gesagt. In vielen Fällen ist das so. Interessanterweise gibt es aber eine Sache, die völlig an der Bevölkerung vorbei in unseren Ländern Fuß gefasst hat, nämlich von oben herab die Genderbewegung über UNO, EU und Staat. Und die Schweiz, auch wenn sie nicht in der EU ist, ist dennoch nicht davor bewahrt geblieben, wird diese Gendersache an der Bevölkerung vorbei, ohne mit Einbezug der Bevölkerung, ob sie das überhaupt wirklich will, von oben herab gemacht. Ich habe ein paar Kopien von einem Informationsblatt von Zukunft.ch zum Thema Gender Mainstreaming. Das ist hervorragend zusammengefasst, nur zwei DIN A4 Seiten. Wer sich damit noch nicht richtig auskennt, bitte nehmt doch das mit und könnt es auch von der Homepage herunterladen. Das führt jetzt zu weit. Dieses größte menschliche Experiment aller Zeiten, Ehe für alle, geschieht, ohne dass es je eine öffentliche Debatte im Parlament oder in den Medien darüber gegeben hätte, ob die Mehrheit der Bevölkerung diese Entwicklung wünscht. Unwahrscheinlich, unheimlich, wenn man sieht, was da im Hintergrund läuft. Hier nochmal der Hinweis auf diese kleine Broschüre. Was sagt die Bibel zum Thema? Es gibt eben verschiedene Varianten, Fragen für sich zu klären. Eine Variante ist die, dass man hergeht und sagt, was ist denn die Stimmung in der Bevölkerung? Was ist allgemein anerkannt? Und dann richte ich mich danach. Und wir Menschen diskutieren einfach unter uns, wie wir denn Ethik und bestimmte Themen in unserem Leben sehen. Das ist eine Möglichkeit und die meisten machen das so. Die lassen Gott außen vor. Der hat doch da nichts zu sagen. Okay, es mag ihn geben, aber der hat doch nichts zu sagen, wenn es um meine Ehe geht oder meine Beziehungen geht. Und viele wissen gar nicht, was Gott dazu zu sagen hat. Und jetzt kann man auch hergehen und sagen, Gott, ich anerkenne, dass du mein Schöpfer bist. Und mit der Anerkennung, dass Gott mein Schöpfer ist, ist verbunden, dass ich sage, und du hast als Schöpfer das Recht, in mein Leben hineinzureden, und du, der du mich gemacht hast, sollst mir erklären, wie Leben funktioniert. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, wo ich mir denke, Menschen, die die Bibel ernst nehmen, denen darf man gratulieren. Weil sie auf einem Felsen stehen, der sich nicht ändert. Wer die Bibel als Autorität verwirft, steht auf Treibsand. Aktuell ist das Mode. In 20 Jahren vielleicht ganz was anderes. Und wie viele Experimente wurden schon mit den Menschen gemacht, die ihnen geschadet haben? Wenn man sich an die Bibel gehalten hätte, wäre das nicht geschehen. Und es kommt noch was dazu. Wir leben in einer Gesellschaft, die meines Erachtens den Fluch der Gottlosigkeit an sich erlebt. Was meine ich dazu? Wenn man Gott nicht mehr einbezieht in das Leben, ihm nicht mehr die Ehre gibt als Schöpfer und Herr, der das Sagen hat, sondern meint, man müsse eigene Wege gehen, hat das Konsequenzen. Das hat die Konsequenz, dass Gott sagt, okay, dann geh deinen Weg. Aber man verliert dabei das Maß. Man verliert dabei oft auch den Boden unter den Füßen. Man wird quasi den Mächten dieser Welt, den Meinungen und den dämonischen Mächten preisgegeben. Das ist der Fluch der Gottlosigkeit. Und Gottlosigkeit beginnt eben dort, wo ich Gott nicht mehr ernst nehme in mein Leben. Menschen können hergehen und sagen, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Aber das hat nichts mit meinem Leben zu tun. Eine intellektuelle Anerkennung an die Existenz Gottes bedeutet gar nichts. Es geht darum, wie konkret wir mit diesem Gott leben. Und Menschen, die Gott ernst nehmen, auf sein Wort eingehen, sich an der Heiligen Schrift orientieren, die haben einen Felsen unter den Füßen. Müssen nicht immer wieder umsatteln, wenn andere Meinungen aktuell sind. Und sie verlassen sich auf ein Wort, von dem Jesus Christus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber dieses Wort wird nie vergehen. 10.000 Gründe, Gott zu loben. Ein Grund für mich ist dir zu sagen, ich danke dir, Gott, dass ich mit dir auf einem sicheren Felsen stehe. Ich danke dir, Gott, dass du mir mit deinem Wort hilfst, die Dinge dieser Welt zu beurteilen. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht preisgegeben bin, all diesen Meinungen und Verführungen. Großartig. Wisst ihr, wie glücklich ihr euch schätzen könnt, wenn ihr die Bibel ernst nehmt? Und jetzt kommt man und sagt, hast du nicht gehört, die Wissenschaft hat bewiesen, dass es gar keinen Gott gibt. Dann würde ich sagen, ich habe gehört, dass das behauptet wird. Aber ich habe vergangene Woche ein Buch gekauft, wo 50 Wissenschaftler begründen, warum sie an den Schöpfungsbericht der Bibel glauben. Also die Wissenschaft hat gar nichts bewiesen. Fake News. Hast du nicht gehört, dass die Welt durch Evolution erschaffen ist? Fake News. Eine Theorie. Genauso wissenschaftlich ist es, für 50 Wissenschaftler, wenn ich jetzt mal das auf dieses Buch beziehe, zu sagen, ich glaube an den Schöpfungsbericht und ich erkläre dir, warum. Also wir haben allen Grund, nicht zu erschüttern und uns, wie soll ich sagen, irgendwo zu verstecken, wenn wir mit Wissenschaft, scheinbarer Wissenschaft überhäuft werden, sondern einen Faktencheck machen. Gibt es Wissenschaftler, die auch was anderes behaupten. Jetzt bin ich ein bisschen abseits vom Thema. Aber ich bin einfach begeistert, wenn es um Bibel geht und wenn es um die Schöpfung geht und wenn es um die Glaubwürdigkeit geht. Ich mache schnell weiter. Jesus Christus sagt zur Ehe. Für Jesus Christus ist die Ehe eine Einrichtung Gottes des Schöpfers. Ganz klar. Wir werden dann noch darauf eingehen. Also quasi Gott hat das Monopol auf Ehe. Denn er hat es erfunden. Er hat das Copyright. Und Jesus nimmt den Schöpfungsbericht wörtlich und als verbindliche Vorgabe für die Ehe. Unser Herr, Jesus Christus, der die Wahrheit ist, nimmt das ganz wörtlich, was die Bibel sagt. Er wurde da gefragt im Zusammenhang mit Scheidung. Da traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und fragten ihn, ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, und jetzt geht es um diesen eigentlichen Text, der jetzt wichtig ist, habt ihr nicht gelesen? Das erste, Jesus stellt sich vollumfänglich zum Schöpfungsbericht. Und im Leben Jesu wird ganz klar, dass er das Alte Testament als absolut verbindlich sieht. Habt ihr nicht gelesen, Altes Testament, 1. Mose, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf und sprach, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein? So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Jesus, wenn er auf Ehe angesprochen wird, geht er zurück an den Anfang. Schaut doch mal, wie Gott es am Anfang gemacht hat. Und es sind Jahrtausende dazwischen, aber der Plan hat sich nicht geändert. Da gibt es keine Ehe 2.0 oder sowas. Muss nicht überarbeitet werden, braucht kein Upgrade. Und Gott schuf den Menschen, heißt es in 1. Mose, nach seinem Bilde. Was für ein Adel, Vertreter Gottes auf dieser Welt zu sein, Gott darzustellen in der Welt, wie Gott ist. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, den Menschen. Und der Mensch wurde geschaffen als Mann und Frau, schuf er sie. Mann und Frau gleichwertig sollen in dieser Welt Gottes Wesen darstellen und Vertreter Gottes auf dieser Erde sein. Mann und Frau. Gott hat den Menschen nicht als Wesen geschaffen, in dem eines zusammen gewesen wäre, sondern er hat von Anfang an Mann und Frau geschaffen. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfe machen, die ihm entspricht. Gott hat dem Mann eine Frau gegenübergestellt, die er dringend braucht. Hier, wenn in der Bibel steht, Gehilfin, was löst dieses Wort bei euch aus? Ein Gehilfe. Also im ersten Moment, bei mir würde das bedeuten, naja, Gehilfe, das ist nicht der Chef. Der Chef ist jemand anderer. Und ein Gehilfe, der weiß weniger wie der Chef. Drum hat der Chef zu sagen und so weiter. Aber wisst ihr, dass dieses Wort, das hier verwendet wird, sonst eigentlich nur für die Hilfe Gottes verwendet wird? Dieser Begriff, der hier verwendet wird, ist ein ganz starker Begriff, der nicht einfach dieses, das kann man hier gar nicht so wiedergeben. Hier geht es um Augenhöhe, hier geht es um etwas, was der Mann unbedingt braucht, etwas anderes, wie er ist. Weil er nur unvollständig das wiedergeben kann. Der Mensch ist Mann und Frau. Zusammen sind sie der Mensch und stellen das Bild Gottes dar. Überhaupt nicht ein Anflug von Minderwertigkeit darf hier hineingelegt werden. Das würde falsch verstanden werden. Bonhoeffer schreibt, ein Beistand, eine Hilfe für den Menschen ist in der Bibel sonst nur Gott selbst. Wenn also hier so von der Frau gesprochen wird, so muss damit etwas ganz Ungewöhnliches gesagt werden. Und es muss auch gesagt werden, dass manche Männer ziemlich alt werden müssen, bis sie das recht verstehen und realisieren. Die ist ja wirklich schlau, meine Frau. Gut, wenn ich auf sie höre. Und in der Ehe ein Prozess drin ist, wo man sich auf Augenhöhe begegnet. Und diese Ergänzung anfängt zu schätzen und Widerspruch beginnt zu schätzen. Jesus sagt, dass Gott selbst sagte damals, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Vom Schöpfer her ist es klar, Mann und Frau gehen eine dauerhafte Beziehung ein und sie werden zu einer Einheit, die nur zwischen Mann und Frau in dieser Qualität sein kann. Er wird Vater und Mutter verlassen. Nicht das Eltern verlassen, wie in der Genderbewegung geschlechtsneutral versucht wird zu formulieren, sondern Vater und Mutter, da gibt es einen Mann und eine Frau. Die wird er verlassen und was Neues machen. Und sie werden ein Fleisch sein, zur Ehe gehört. Verlassen, anhangen. Das Verlassen ist dieser öffentlich-rechtliche Aspekt, dass jeder weiß, wir sind verheiratet. Anhangen ist dieser seelische Aspekt und ein Fleisch sein, dieser sexuelle Aspekt. Das ist der Plan von Ehe. Mann und Frau dauerhaft. Mit der Option, Kinder zu bekommen. Hat mein Bruder gemacht. Hat er schön gemacht, gell, wenn das so. Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf und sprach, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Dauerhaft. Jetzt ist selbstverständlich klar, dass Ehen auch scheitern können, selbstverständlich klar, auch christliche Ehe scheitern können, immer tragisch. Aber der Grundgedanke ist der. Und wenn wir verheiratet sind, sollten wir uns sagen, ich werde nichts tun, was in irgendeiner Form Scheidung bedeuten könnte. Mich zurückziehen von meinem Mann, mit anderen liebäugeln oder von meiner Frau und so weiter. Scheidung beginnt dort, wo wir irgendetwas tun, was auseinanderbringt. Aber das ist nicht das Thema. Zusammenfassung. Politik, Gesellschaft und christliche Gemeinden stehen unter gewaltigem Druck, die Ehe für alle zu bejahen und gesetzlich zu legitimieren. Stellt euch mal die Politiker vor, die noch hinstehen und sagen, ich bin nicht dafür. Was für ein Druck. Und ich finde es wichtig, dass wir uns auch bewusst sind von der Gesellschaft her, was immer wir meinen und denken, wir stehen unter einem enormen Druck. Ich fühle mich so ohnmächtig. Der Zug ist eh schon abgefahren. Aber stehen bleiben, überlegen, worum geht's eigentlich, sich festmachen bei Jesus und seinem Wort und sich nicht durcheinander bringen lassen, weil was bleibt, ist was anderes. Hinter diesem Anliegen stehen Kräfte, die letztlich die Ehe im ursprünglichen Sinn auslöschen wollen. Das sollte uns bewusst sein. Da geht es um mehr. Und wohl dem, der eine Bibel hat und der glaubt. Er muss diesen Lügen nicht auf dem Leim gehen. Und als letztes, die Ehe hat Zukunft, weil es nichts Besseres gibt als das Original. Auch wenn sie angefochten ist, aber die Ehe hat Zukunft und Gott steht zur Ehe. Ich möchte schließen mit Gebet. Vater im Himmel, danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Wir wollen bewusst dir, unserem Schöpfer, die Ehre geben, anerkennen, dass du der Herr bist und dass wir bei dir geborgen sind und dass du gute Pläne hast, auch wenn man oft erst später drauf kommt, aber du bist es, der weiß, wie wir funktionieren und du bist es, der weiß, was gut ist und du kennst uns auch an diesem Morgen, auch wie wir vielleicht durcheinander sind in dieser ganzen Thematik oder selber betroffen oder was auch immer. Aber du bist da. Wohin, Herr, sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und schenk das in allem Zweifel, dass die letzte Station ist, an der wir denn auch stehen. Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben erkannt, dass du der lebendige Gott bist, der wirklich das Sagen hat. Hilf uns, stärke uns, segne uns bitte. Amen.